Das ist aber eigentlich, ist das schade, dass wir so diese Verbindung verloren haben. Also dadurch, dass die jungen Menschen ziehen halt weg, die sehen ja gar nicht den Alltag, den so ein alter Mensch hat, dass wir uns so auseinander dividiert haben in irgendeiner Form, dass wir jetzt eben digital versuchen wollen, das Ganze wieder zusammenzubringen. Und ja, gerade in einem V ist dieses Problem groß. Und du sprichst jetzt von den Angehörigen, ne? Also du hast jetzt einmal, du hast ja die Perspektive, du sorgst dich um deine Eltern, aber auch pflegende Angehörige, die haben ja auch kaum eine Lobby so in der Öffentlichkeit. Die Politik macht was für den professionellen Pflegebereich, was ja ambulante Pflege und stationäre Pflege ist. Aber die pflegenden Angehörigen, die ziehen eigentlich oft den Kürzeren. Und wenn wir da mit dem Fernfreund auch ein bisschen, wenn es nur die kleine Verschnaufpause ist, 2 Stunden lang, dass ich weiß, okay, ich kann mich hinlegen und Buch lesen und muss nicht die ganze Zeit mit einem Ohr hinhorchen. Und der Fernfreund passt dann für mich ein bisschen mit auf. Ich glaube, das würde auch schon ganz vielen Leuten helfen, einfach zwischendurch mal abschalten zu können.
Ein digitaler Betreuer im Alltag. Was im ersten Moment bei dem einen oder anderen etwas Skepsis hervorruft, könnte sich als echte Innovation innerhalb der Pflege und Betreuung erweisen. Möglich macht es der Fernfreund, ein System aus Hardware und Software, das alleinlebende Menschen und ihre Angehörigen verbindet. Eine Erfindung made in Mecklenburg-Vorpommern. Und damit moin und hallo zum Wellenrauschen-Podcast Nummer 41. Mein Name ist Oliver Kramer und ich habe mich diesmal mit Steffi Beckert getroffen. Die Gründerin hat gemeinsam mit Matthias Manske und Kevin Lezen in Bad Doberan den Fernfreund entwickelt. Die Lösung nutzt den Smart-Home-Ansatz, um festzustellen, wann alleinlebende Menschen in ihren Wohnungen zum Beispiel elektrische Geräte nutzen oder wie lange sie im Bett liegen. Mit den Daten erstellt der Fernfreund ein Aktivitätsprofil von den umsorgten Personen. Über eine App werden die Angehörigen dann über bestimmte Abweichungen benachrichtigt. So können sich Pflegende auch aus der Ferne um ihre Liebsten kümmern und im Notfall reagieren. Ich habe Steffi zu ihren ersten Schritten als Gründerin, zu ihrer gemeinsamen Erfindung, den Fernfreund und den Anwendungsmöglichkeiten befragt. Im Gespräch miteinander wurde uns schnell klar, dass das Thema Pflege und Versorgung in unseren Familien- und Freundeskreisen eine immer wichtigere Rolle spielt. Und dass digitale Lösungen auch unter Wahrung des Datenschutzes unseren Alltag erleichtern können. Also jetzt gute Unterhaltung mit dem Wellenrauschen-Podcast Nummer 41 mit Steffi Beckert von Fernfreund. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Steffi Beckert, heute im Wellenrauschen-Podcast Geschäftsführerin von der Trifari GmbH aus Bad Doberan, hinter der sich der Fernfreund verbirgt, zusammen mit Matthias Manske und Kevin Lezen. Erstmal hallo Steffi, schön, dass du da bist.
Hallo, das hast du sehr schön gesagt.
Habe ich jetzt nochmal gut zusammengefasst. Ja. Wir sind heute erstmals mit Wellenrauschen im Basislager Rostock. Erstmal schöne Grüße an Max, dass wir hier aufnehmen dürfen in dem Podcast-Raum. Und das sieht ja auch alles sehr professionell hier
sehr
aus.
Sehr schick auch, sehr schick.
Schick ist stylisch. Stylisch und wir hoffen ja auch, dass die Tonqualität dann entsprechend ist. Und wie spanne ich jetzt am besten den Bogen? Ich habe euch natürlich schon ein bisschen, wie sagt man, gestalkt, recherchiert, was ihr so macht. Und ihr habt, seid dabei, eine Technologie aufzubauen, eine App und Sensoren, Hardware, also auch Software, Hardware. Und das Ganze passiert in Bad Doberan. Du kommst nicht direkt aus Bad Doberan, sondern in der Nähe. Wenn man so diese Vorurteile so ein bisschen immer spannen will, Bad Doberan und Startup, Technologie, das passt erstmal nicht zusammen, aber ihr habt euch dort gefunden.
Ja, bitte. Doberan und Technologie passt nicht zusammen. Na doch. Ich glaube, es geht langsam dahin. Doberan wird ja immer mehr zu einer Satellitenstadt von Rostock.
Ja.
Und deswegen denke ich, dass wir so lange gar nicht mehr die Einzigen bleiben werden in Doberan.
Du hast vorhin erzählt, es gibt auch, bei dir in der Nähe Firmen.
Selbst auf dem Dorf, genau. Ja. Also ich komme aus Pepelo, das ist am Salzhaf und auch da gibt es ein hochinnovatives technologisches Startup.
Sehr schön. Und da merkt man, dass sich da auch was entwickelt. Erzähl mal was zu dir und zu euch. Ihr seid 3 Gründer. Wie habt ihr zueinander gefunden? Ich habe auch schon mal ein bisschen recherchiert. Ihr habt auch einen Uni-Hintergrund mit der Uni Rostock da was entwickelt. Und wie habt ihr euch kennengelernt?
Die große Geschichte. Ja, wie haben wir uns kennengelernt? Wir haben zusammen gearbeitet. Also ich hatte ja von diesem Startup erzählt, es waren tatsächlich mal zwei. Eins hat es leider nicht geschafft und ich habe in dem einen gearbeitet und meine beiden Kollegen Matthias und Kevin in dem anderen. Und ja, dann ab und zu gab es auch mal überschneidende Sachen, wo wir dann auch zusammengearbeitet haben und eben gemerkt haben, wir verstehen uns gut. Und ich bin ja irgendwann nach 2 Jahren weg von meinem Startup und wollte dann was Eigenes machen. Hatte erstmal, also nachdem ich so eine, wie soll ich sagen, Kopfsache gehabt habe, wo jetzt nicht immer was, also ich brauchte immer zum Ausgleich nach der Arbeit irgendwas mit den Händen, wenn ich 2 Stunden lang gearbeitet
habe. Was Handliches.
Genau, und dann habe ich so eine Kleinkunstwerkstatt angefangen und da aber dann relativ schnell gemerkt, dass es irgendwie nicht so meins ist, weil, also Kleinkunst ist in diesem Fall ein schönes Wort für Nähstube und Bastelsachen mit Etsy verbunden. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich das nicht, ich kann nicht 50 Kosmetiktaschen hintereinander nähen und dann, okay. Da setze ich keinen Spaß draus. Also muss sich abwechseln und was Neues immer dabei sein. Naja, also, und dann habe ich mir gesagt, okay, ich suche mir jetzt irgendwie was anderes, habe mich dann weitergebildet im Bereich Unternehmenskommunikation und in der Zeit ist dann das Startup von meinen beiden Kollegen leider pleite oder insolvent gegangen. Und dann haben wir uns gesagt, so, wir machen jetzt zusammen was. Wir haben die Skills, also mein Kollege Kevin kann Hardwareentwicklung machen, ist Elektroingenieur.
Ja, sehr gut.
Hat hier in Rostock studiert. Dann Matthias ist Mathematiker oder genauer gesagt Technomathematiker, kann die ganze Softwareentwicklung machen. Und ich selber eben mit meinem Hintergrund in Kulturwissenschaften, wo ich schon Eventmanagement und so weiter gemacht habe und dann im Startup gearbeitet habe, hatte dann das Know-how im Bereich Marketing und Finanzen. So, das ist dann, wir sind dann nach Rostock hier zum ZFE gefahren und die haben gesagt, jo, Dream Team, super.
Zentrum für Entrepreneur. Chip.
Genau, der Universität Rostock. Und da haben wir uns beraten lassen. Und dann hat sich relativ schnell rauskristallisiert, dass wir Exist-Stipendium bekommen können mit einer guten Idee. Und weil wir alle, ne, man erzählt dann ja, was könnte man machen, wie stellen wir uns das vor, haben wir gemerkt, dass wir alle jemanden im Bekanntenkreis haben, dem es nicht so gut geht. Wo wir dann versuchen, also wo man, wenn man dann anruft und die Person nicht erreicht, sich große Sorgen macht. Das ist bei Matthias seine Oma, das ist bei Kevin, nee, nicht seine Oma, Entschuldigung, das ist seine Mutter und bei Kevin seine Oma. Und bei mir, ich habe sehr viel in meinem Umkreis Menschen, denen es psychisch nicht gut geht und auch selber eine depressive Episode mal gehabt und eben, ja, wenn man einmal für das Thema sensibilisiert ist, kommt das auch auf und dann gibt es, bei mir war es nicht so schlimm, aber es gibt so schlimme Fälle, da kenne ich eine, die wohnt in einer Stadt ganz alleine, hat da niemanden und bei der ist das ganz, ganz, ganz schlimm. Und dann merkt das dann eben 2 Wochen keiner, wenn es ihr nicht gut geht. So hat sich das dann rauskristallisiert, dass wir so ein Problem alle kennen und wenn man dann rumfragt, das kennen ganz viele, dieses Problem. Und so sind wir dann auf den Fernfront gekommen, was kann man machen, wie kann man das, also wie kann man das rausfinden, ob es der Person gut geht im Haus? Wie kann man das machen, ohne dass die Person sich davon beeinträchtigt fühlt? Ohne dass sie irgendwelche Sachen tragen muss, irgendwelche Knöpfe drücken muss? Und was ist denn eine Alternative zu so Hausnotrufsystemen? Weil das möchte ich ja auch nicht unbedingt, dass da der Notruf kommt, wie die Tür aufbricht, bloß weil ich irgendwie aus dem Bett gefallen bin und jetzt gerade selber nicht hochkomme. Ja, und so sind wir dann auf den Fernfront gekommen. Und das war dann erst diese Idee, ich hole jetzt mal ganz weit aus und rede ganz lange.
Ja.
das war dann erst die Idee, wie kriege ich denn da eine Sicherheit rein? Und ich als Angehöriger muss mir nicht so Sorgen machen. Und das Ganze ist aber inzwischen irgendwie weiter gesponnen, größer geworden zu einer Plattform. Deswegen ist die App auch ganz wichtig, die wir haben. Also auf der einen Seite die Sensorik, die sieht, ob Lebenszeichen da sind. Und auf der anderen Seite mit der App eine Plattform, wo ich mich auch austauschen kann, wo ich ein Fürsorgenetzwerk im weitesten Sinne aufbauen kann. Das heißt, ich kann, wenn ich jetzt selber nicht dicht dran wohnen würde, ich tue das bei meinen Eltern, aber wenn das nicht so wäre, dann könnte ich Nachbarn mit einbeziehen zum Beispiel oder Freunde von meinen Eltern, die dann auch mal nach dem Rechten gucken könnten, unterstützen könnten.
Ja.
Oder auch den Pflegedienst mit reinnehmen. Also da wollen wir hin, dass ich dann einerseits dieses soziale Netzwerk vor Ort aktivieren und aufbauen kann und auf der anderen Seite mir auch professionelle Hilfe holen kann und die mit einbinden kann.
Du hast das ganz am Anfang kurz angeschnitten. im Bekanntenkreis, jetzt auch bei Matthias und bei Kevin. Wie ist denn da so das eigene Erleben gewesen? Ist es dann oft so, dass man diejenigen nicht erreicht hat oder dass man sich vielleicht auch Sorgen gemacht hat oder dass das auch schwerere Fälle waren? So, wie hast du das erlebt oder bei deiner Freundin einfach da, dass auf Distanz das einfach schwierig ist, weil immer anrufen ist vielleicht auch nicht, weil mitunter nehmen diejenigen ja auch ja gar nicht ab.
Und das ist ja dann der Punkt, wenn man sich, ab dem man sich eben Sorgen macht, ob was passiert ist, gerade wenn im Vorfeld schon mal irgendwas war. Die Freundin, von der ich erzählt habe, die kannte ich von meiner Weiterbildung her und das war eine Online-Weiterbildung. Da haben wir ganz oft Teamaufgaben gemacht und dann war sie einfach 3 Tage am Stück nicht da, hat sie nicht gemeldet und wir haben getextet, geschrieben, was los ist und dann, ja, am 4. Tag so hat sie dann geschrieben, dass es ihr überhaupt nicht gut geht, sie wieder ein Negativ hat und irgendwie gerade gar nichts läuft und sie versucht jeden Tag aufzustehen, aber es geht halt nicht und ich hatte mich dann irgendwann mal, also hast du immer vormittags deine Unterrichtsstunde gehabt und nachmittags habe ich mich dann digital so mit ihr getroffen, da gab es so einen Unterrichtsraum, wie man wie bei Sims richtig rumgelaufen ist, ein Avatar hatte und so weiter. Und ja, dann hat sie mir mal ihre Geschichte erzählt und das war echt sehr, sehr berührend und das hat mich auch nicht losgelassen. Und das hatte ich auch, das war ja noch bevor wir mit Fernfront angefangen haben. Und das hat mich echt beschäftigt und das war auch so für mich sofort der Grund, ja, genau für sowas. Und dann gab es für mich noch einen zweiten Moment. Das war nachher, während wir für einen Freund schon entwickelt hatten, da hat mich eine Freundin besucht und wir wollten uns da ein schönes Wochenende machen, richtig schöne Zeit machen, yay, Mädels, Wochenende, cool. Dann kam sie da morgens an und war schon, ja, ein bisschen die Stimmung gedrückt und sie hat dann erzählt, dass es ihrem Freund gerade schlecht geht und naja, jetzt ist er ist halt zu Hause geblieben und hat neue Tabletten bekommen und muss sich da erstmal dran gewöhnen. So, und dann sollte der sich melden und hat dann nur noch eine Nachricht geschrieben vormittags so, ja, mir geht's nicht so gut, ich lege mich jetzt hin, die neuen Tabletten sind irgendwie komisch, ich melde mich später dann. Und dann haben wir den Tag erstmal so gemacht wie geplant, aber sie wurde eben immer unruhiger, weil der sich nicht gemeldet hat. Und das ist so, dass der schon im Vorfeld Suizidversuche unternommen hat und sie natürlich nur Angst hatte. Und er war jetzt ganz alleine bei denen in der Wohnung. Es kam nichts und dann hat sie angerufen und das ging nicht. Ich habe gemerkt, sie wurde immer verzweifelter und immer.
Ja, und die Stimmung kippte dann, beziehungsweise, ich will nicht sagen, der Tag war dann sozusagen verdorben, aber sie war mit den Gedanken bei ihrem Freund.
Absolut, die ganze Zeit, ja. Und immer nur am Handy und gucken. Und dann hatte die Familie von ihm, hat die ja dann auch schon geschrieben, ob sie irgendwie was weiß. Nee, auch nichts gehört. Und dann theoretisch, dann ging es ja, ne, wie ist er die letzten Tage so drauf gewesen? Und dann schaukelte sich das so hoch. Und dann haben wir echt abends nachher darüber gesprochen, okay, was machen wir jetzt? Rufen wir eine Freundin an? Nee, da ist keiner, dem, wo sie das Vertrauen hätte, dass der da hingehen kann. Und was ist, wenn nix ist? Dann, ja, dann denkt sie wieder, oder dann ist er wieder, na, nicht beleidigt, aber davon wieder eingenommen, dass er jetzt überwacht wurde. Oder wenn die Polizei die Tür aufbricht, das ist ja auch ganz schlimm in so einer Situation. Ja. Das wollte sie dann nicht. Und dann sind wir irgendwann, haben uns dann entschlossen, okay, dann fahren wir da jetzt hin. Und dann sind wir von mir aus wieder nach Greifswald. 2 Stunden in der Nacht mit Vollgas dahin gefahren. Und sie hat zwischendurch auch immer geweint. Das war so eine bedrückte, schlimme Stimme. Ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war echt, echt schlimm. Weil du denkst ja, also ich dachte ja auch, oh Gott, was ist denn, wenn wir jetzt ankommen? Da ist wirklich was. Was machst du dann überhaupt? Und dann.
Man hat ja dann auch Bilder so vor Augen, ne? Also im schlimmsten Fall jetzt, was man ja immer nicht hoffen will, ne? Ja. Man kommt da rein und so.
Genau, und, genau. Und sie hat das alles ja schon mal durchlebt. Und die war echt so richtig, also der ging es richtig, richtig schlecht. Und sie war voll verzweifelt. Die war nur froh, dass ich noch dabei war und sie fahren konnte. Und dann, ja, eben wie gesagt, sie total verzweifelt, wir nachts über die Autobahn und die ganze Zeit textet sie ihre Familie voll, was ich auch schon wieder nicht so schön fand. Aber gut, weil eben diese ganze Last auf ihr lag, ne? Die Familie wohnt weiter weg und dann, ach ja, schön, dass du hinfährst, aber wir können jetzt halt nicht, das ist 6 Stunden entfernt. Ja, und dann muss sie jetzt über Leben und Tod praktisch entscheiden, holt sie die Polizei oder fährt sie selber hin. Und am Ende war das dann so, dass wir wirklich Greifswald, mussten wir noch Umgehung fahren, weil da Baustelle war und sind dann abgebogen, entweder nach Stralsund oder nach Greifswald. Und da hat er dann, da kam dann eine Nachricht von ihm durch. Der hat einfach nur den ganzen Tag gepennt, weil die Tabletten ihn so fertig gemacht haben. Und ja, dann sind die Nachrichten eingetrudelt und dann hatte er nur wieder schlechtes Gewissen, weil ja alle sonst was dachten und das hat ihn dann wieder fertig gemacht. Und
dann kamt ihr an und es war alles.
Wir sind nicht mal hingefahren. Wir sind dann nicht mal, weil wir ja nicht wollten, dass er jetzt denkt, dass wir völlig in Sorge dahin gedüst sind, wollten ihn damit nicht belassen. Und dann sind wir wieder umgedreht. Und Wahnsinn. Ja, und das war so eine krasse Story und ich dachte, Mann ey, wenn der jetzt den Fernfreund bei sich und im Bett gehabt hätte, dann hätten wir das ja sofort gesehen, ne? Dass der im Bett liegt und da sich wahrscheinlich auch ein bisschen bewegt im Schlaf und das Lebenszeichen gehabt und dann hätten wir nicht dieses ganze Theater gemacht. Dann wären wir vielleicht so...
Absolut, ne? Absolut.
Und das also, war für mich der Moment, das ist das Richtige, was du hier machst, das braucht, die Welt braucht den Fernfreund. Ja.
Okay, alles ja. Klar. Und Kevin und Matthias haben bestimmt ähnliche Storys von ihren Omas oder Müttern oder eben unmittelbaren Angehörigen. Also, ja. Und was mir wirklich auch auffällt, weil ich eben in der Familie ja oder auch ähnliche Fälle habe, es ist weit verbreitet. Und ob das jetzt nun Demenz ist oder eben Depressionen und andere Geschichten. Und es ist eben ja ein Tabuthema in dem Sinne, dass die Angehörigen damit ja selber klarkommen müssen. Mhm. Ne? Also man muss selbst einen Weg finden, man muss sich kümmern.
Ja.
Und das ist ja kein großes Thema in der Öffentlichkeit. Nur dann, wenn man selbst betroffen ist, dann wird es zum Thema für einen. Weil sonst sagt man, ach, das...
Ja, ne? Auf jeden Fall, das Alter ist weit weg und ja. Alt werde ich ja sowieso, also gerade für jemanden, den jungen Menschen, der denkt da ja gar nicht dran. Genau, das sehe ich auch so. Das ist aber eigentlich, ist das schade, dass wir so diese Verbindung verloren haben, also dadurch, dass die jungen Menschen ziehen halt weg, die sehen ja gar nicht den Alltag, den so ein alter Mensch hat, dass wir uns so auseinander dividiert haben in irgendeiner Form, dass wir jetzt eben digital versuchen wollen, das Ganze wieder zusammenzubringen. Was ich auch denke, was in Bezug auf überhaupt Pflege, die Pflegesituation am Ende die einzige Möglichkeit sein wird, dass man eine Verbindung, also dass man sich mit technischer Unterstützung, also ohne die kommt man nicht rum im Pflegebereich. Ja, ja. Es sind einfach nicht mehr genug junge Leute da, selbst wenn sich viel mehr kümmern würden, das wird den Bedarf nicht abdecken in der Zukunft. Und ja, gerade in einem V ist dieses Problem groß. Und du sprichst jetzt von den Angehörigen. Ne? Also du hast jetzt einmal, du hast ja die Perspektive, du sorgst dich um deine Eltern. Aber auch pflegende Angehörige, die haben ja auch kaum eine Lobby so in der Öffentlichkeit. Die Politik macht was für den professionellen Pflegebereich oder die, ja genau, was der ambulante Pflege und stationäre Pflege ist. Aber die pflegenden Angehörigen, die ziehen eigentlich oft den Kürzeren. Und wenn wir, also gerade was Unterstützung mit dieser Belastung betrifft, wenn wir da mit dem Fernfreund auch ein bisschen, wenn es nur die kleine Verschnaufpause ist, 2 Stunden lang, dass ich weiß, okay, ich kann mich hinlegen und Buch lesen und muss nicht die ganze Zeit mit einem Ohr hinhorchen. Und der Fernfreund passt dann für mich ein bisschen mit auf. Ich glaube, das würde auch schon ganz vielen Leuten helfen, einfach zwischendurch mal abschalten zu können. Ja.
Toll, Steffi, dass du das nochmal so ein bisschen aufgedröselt hast. Deswegen habe ich nämlich nochmal nachgefragt. Genau,
ich kann noch mehr dröseln.
Ist super. Und dass wir da nochmal so ein Beispiel aus der Praxis haben. Und das ist einfach ja ein gesellschaftliches Problem. Mhm. Pflegende Angehörige kenne ich auch eben aus dem erweiterten Bekanntenkreis. Das ist, die haben keine Lobby. Hm. Klar, die kriegen ihr Förder, also die Pflegestufe, das Geld dann im Prinzip.
Was ja aber auch nicht viel ist.
Ist auch nicht viel. Und vor allem die Zeit, die dann, wenn man das wiegt das gar nicht auf, das Geld. Und was die investieren müssen und wie die ihr Leben selbst aufgeben.
Ja.
Durch die Pflege.
Ja.
Und das ist ein Riesenthema, was ja natürlich nicht hip und fancy ist und hier groß in der Gesellschaft thematisiert wird, sondern oft immer so ein bisschen unter den Tisch fällt. Und wenn ihr eine Lösung habt, um das so ein Stück weit auch abzufangen, ist das ja cool.
Ja, ne? Ja, du, ich habe letztens gerade noch eine krasse Story gehört. Und zwar geht es darum, dass Menschen verschwinden. Also es gibt im Pflegebereich, das ist so ein Problem, was gerade aufploppt, was ist südlich von Greifswald, so diese Ecke vor Pommern, also Pommern hinten die Ecke, ne?
Ja.
Da verschwinden Senioren, die, weiß ich nicht, die fallen aus dem Bett und brechen sich den Oberschenkelhals. Dann kommen sie ins Krankenhaus und danach vielleicht noch in die Reha. Und dann müssen sie wieder zurück in ihren Betonklotz im 2. Stock und können eigentlich gar nicht die Wohnung verlassen, nichts machen. So, wenn sie richtig Pech haben, sagt das Krankenhaus, können wir jetzt auch nichts machen, es gibt keine Pflegekapazitäten, setzen dich zu Hause ab und du musst zusehen. Ne? Oder sie nehmen dich und schicken dich irgendwo hin, wo Pflegekapazitäten frei sind. Und dann bist du ja praktisch, dann kommst du in dein Pflegeheim und kommst gar nicht mehr nach Hause, weil du dann nach einem Jahr in dem Pflegeheim stirbst.
Ja.
So.
Ja.
Und das ist dann so, dass jetzt manche Dörfer, irgendwie ein Beispiel habe ich gehört, da sollen so 70 Menschen aus einer Gemeinde verschwunden sein, weil sie dann in Pflege gekommen sind, woanders hin und dann gar nicht mehr wieder nach Hause kamen. Und dass die jetzt gerade versuchen, an einer Lösung zu arbeiten, dass du vor Ort auf jeden Fall irgendeine Form von Betreuung oder Pflege hast, dass die Leute wieder in ihre Wohnung zurückkommen können.
Absolut. Und da haben wir ja das Thema Barrierefreiheit. Da kommen wir dann vielleicht auch indirekt zum Fernfreund. Davon habe ich nämlich auch an Forschungsprojekten an der Uni Greifswald gehört, dass da, von dem Herrn fällt mir gerade der Name nicht ein, seht es mir nach, aber da wird auch aktiv daran geforscht. Da gibt es mittlerweile auch eine Modellwohnung, die eingerichtet wurde, wo es auch um Sensoren geht und da zum Beispiel um die Frage, Herd angelassen oder nicht. Also für Demenzpatienten, dass die, der Sensor dann auch die App irgendwann erkennt, die sind auch sozusagen in einer Pilotphase noch, erkennt, ob der Herd angelassen wurde und dann Alarm schlägt oder so, ist auch noch ein Beispiel. Ja. Aber das Beispiel, was du gerade genannt hast, ist genau der Punkt, die kommen zurück in ihre Plattenbauwohnung dann vielleicht oder wohnten im dritten Stock, sind gar nicht mehr darauf ausgerichtet, was tun, wenn sie keine Angehörigen haben, die sie da rausholen und in eine barrierefreie betreutes Wohnen. Das ist einfach eine Stange Geld. Also was da, dass das die Kasse immer abfängt, das ist ja nicht so. Ne?
Das genau. Also die Frage, ob ich in meinem eigenen Zuhause bleibe oder nicht, ist natürlich auch eine Frage von Selbstbestimmung und von ich möchte in der gewohnten Umgebung bleiben. Das ist ja nachgewiesen, dass das auch viel besser ist für die Menschen. Aber oft ist es auch eine finanzielle Frage. Ich kann mir das halt nicht leisten. Oder auch jetzt in der Tagespflege, das kann sich auch nicht jede Familie leisten, die Personen, die sie da betreuen, jeden Tag in eine Tagespflege zu schicken. Und gerade jetzt mit den gesetzlichen Änderungen ist das so, dass es noch weniger Geld dafür gibt, sodass sie dann wieder reduzieren müssen und dann eben gucken, wie betreue ich dann in der Zwischenzeit die Personen, die jetzt ein bisschen mehr Betreuung braucht. Also es ist ein ganz schwieriges Thema, was uns, ich glaube, noch die nächsten Jahrzehnte, die nächsten 2-3 Jahrzehnte beschäftigen wird, weil das einfach jetzt so lange schleifen gelassen worden ist von der Politik, dass das Geld fehlt, dass das die Menschen fehlen, um da irgendwie was abzufangen und müssen wir gucken, wie wir eine Lösung finden.
Und jetzt zur Werbung. Der heutige Podcast wird präsentiert von den Wunscherfüllern, dem besonderen Geschenkeladen in Rostock. Du suchst ein ausgefallenes Geschenk für den besonderen Anlass? Dann bist du bei den Wunscherfüllern in der Rostocker KTV genau richtig. Der Geschenkeladen in der Doberaner Straße bietet schöne Geschenke in besonderem Ambiente an. Ob regionale Produkte wie Honig, Bio-Seife und Kinderbücher oder internationale Highlights wie portugiesisches Salz oder handgeschmiedete Scheren aus England. Kunden finden bei den Wunscherfüllern garantiert das Geschenk für ihre Lieblingsmenschen. Besonders viel Wert legen die Wunscherfüller auf ihre Eigenmarken wie Kaffee oder Honig. Immer mit dem Fokus auf Qualität und Nachhaltigkeit. Also, wenn ihr ein besonderes Geschenk für den nächsten Geburtstag sucht oder als Firma eure Kunden und Mitarbeiter überraschen wollt, dann schaut bei den Wunscherfüllern in der Doberaner Straße 160 vorbei. Auch Online-Bestellungen sind unter shop.wunscherfüller.eu möglich.
Und einfach wichtig, vielleicht nicht immer essentiell, aber schon mal eine gute Basis, sagen wir mal diese eigene Story, dass man, das kann man natürlich auch gut nach außen verkaufen. Man muss es auch erstmal erklären, erstmal wichtig, was ist das überhaupt? Und dass man sich damit identifiziert, aus dem persönlichen eigenen Erleben irgendwo heraus.
Ja.
Ne? Ja. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aufdröseln, du hast eben schon mal so angeschnitten, welche Komponenten das Ganze hat. Also du hast ja eine Hardware, dann hast du die Software, die App im Prinzip und das dritte hast du auch schon angeschnitten, die Community, die sich vielleicht daraus bilden soll. Die Nachbarn und alle können dann auf die App mit zugreifen. Mhm. Bis hin zu einer Dienstleistung, die sich dann nachgelagert hat.
Ja, genau. Achso, sehr viel schon gelesen. Also die Hardware, das sind, wir nennen es Sensorik, das hört sich jetzt so fancy an und toll, aber es ist im Endeffekt sind das smarte Steckdosen, ganz handelsübliche, damit das eben möglichst unauffällig ist, alles im Haus von der alleinlebenden Person. Und wir haben einen eigenen Sensor fürs Bett entwickelt. Das ist ein, der misst Gewichtsunterschiede. Und da integriert ist dann gleich so ein, wir nennen es Hub, aber also nicht nach draußen, im Marketing ist es einfach der Bettsensor, aber da ist gleich die Technologie drin, mit der wir die Daten dann übertragen werden, die gesammelt werden, also die Lebenszeichen. Genau, das sind die Sachen. Also man hat drei Steckdosen. Damit schließt man zum Beispiel den Fernseher oder das Radio oder eine Lampe an und weiß dann, ob die benutzt wird. Und hat dann so tagsüber seine Lebenszeichen. Das ist jetzt nichts, was total flächendeckend ist. Also sobald die Person aus dem Haus geht, können wir jetzt, wenn da nicht auch ein technisches Gerät in irgendeiner Form eingebunden ist, können wir jetzt nicht direkt sagen, was da los ist. Dafür ist es aber absolut passiv. Und es erfordert im Zweifel überhaupt gar keine Interaktion von der alleinlebenden Person, was ja zum Beispiel ein Senior sein kann oder jemand mit körperlichen Einschränkungen oder eben psychischen, wie ich schon angerissen hatte. Oder auch Menschen, die Angehörige bei sich zu Hause pflegen. Die würden dann nämlich nur unseren Bettsensor brauchen. Den packen die unter die Matratze, also unter den Lattenrost oder unter einen Bettpfosten und können dann sehen, ob die Person sich im Bett bewegt. Und oder ob sie aufsteht. Und da könnte dann der Fernfreund, das ist jetzt gerade noch, wir entwickeln ja noch an dem Gerät.
Ihr seid ja noch in der Startphase, genau, da kommen wir gleich noch zu, genau.
Ja, und da soll dann eben eine Nachricht dann kommen, so jetzt bewegt sich gerade der zu pflegende Angehörige im Bett, jetzt kannst du mal nachgucken, ob der irgendwas braucht. Genau, das soll dann alles automatisiert ablaufen. So, und wenn wir das alles verbinden miteinander, dann können wir, auch wieder ein bisschen Zukunftsmusik später, ganz individuelle Aktivitätsprofile erstellen. Und dann kann der Fernfreund im Hintergrund berechnen, okay, du hast jetzt gewisse Gewohnheiten in deinem Tagesablauf. Und wenn die jetzt auf einmal nicht stattfinden, aus welchen Gründen auch immer, dann kann eine Nachricht rausgehen zu den Angehörigen oder zum Fürsorgenetzwerk, die dann einfach nach dem Rechten gucken.
Das heißt, der lernt oder ist da eine KI hinter oder ist das eher was anderes irgendwie?
So? Nee, es soll selbstlernende Algorithmik sein, also ja. Das schon. Ja. Genau, ja. Darauf soll es hinauslaufen, ja. So, und dann werden die Lebenszeichen, die im Haus kommen, tags und nachts, in diesem Hub verarbeitet. Und dann wird das Ganze runtergebrochen auf wirklich nur das, was nachher in der App zu sehen sein soll. Also wir nehmen auch nicht alles, was man bei uns, was man so wahrnimmt im Haus. Das heißt, genaue Zeitstempel oder wie lange jetzt die Person im Bett gelegen hat. Das soll im Endeffekt alles gar nicht unbedingt in der App zu sehen sein, sondern nur, dass es Aktivität gab. Weil ja auch der Mensch, der in der Wohnung lebt, klar sieht er unsere Geräte nicht, aber wenn er weiß, da ist jemand, der weiß, wann ich morgens aufstehe und abends ins Bett gehe, das schränkt er vielleicht schon irgendwie ein.
Gerade bei Thema Datenschutz, das ja in Deutschland, Europa sehr sensibel ist, da habt ihr auch oder legt ihr dann darauf Wert, dass das, dass die Daten vielleicht dort bei euch ankommen oder in der App ankommen, aber dann nicht auslesbar sind oder sichtbar sind dann.
Genau, ja. Also dass sie vorher schon ganz bewusst aussortiert und minimiert werden und dann geht es ja weiter einmal in die Cloud, auf die man dann mit der App zugreift dann sieht man eben das letzte Lebenszeichen mal vor 40 Minuten. Wie genau das aussieht, das ist jetzt auch noch gar nicht 100% feststehend. Das ist noch eine Sache, die wir dann mit den Kunden gemeinsam herausfinden oder abstimmen wollen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man die mit einbindet und sagt, okay, was benutzt du denn überhaupt? Musst du jetzt sehen, ob der 5-mal in der Nacht sich umgedreht hat oder die Person? Oder ist das völlig irrelevant? Ich gucke gar nicht in den Reiter, wo drin steht, wie jetzt die Zeiten im Bett waren. Ist für die wäre jetzt für die einen total unwichtig, aber natürlich für die Menschen, die jemanden pflegen, der im Bett liegt die ganze Zeit, ist das natürlich sehr wichtig. Und da müssen wir gucken, wie wir es nachher gestalten am Ende.
Wer ist denn dann im Endeffekt eure Zielgruppe? Also sind das diejenigen, die pflegen oder dann die Empfänger sozusagen? Also sind das dann vielleicht auch Pflegedienste oder eben Privatpersonen? Kann das beides sein?
Alles. Ja. Ja, also einmal genau auf der einen Seite die Privatpersonen. Sagen wir mal, du hast einmal die Angehörigen, die sich Sorgen machen, die einfach nicht die ganze Nacht, also ich rufe heute Abend an bei meiner Oma, die geht nicht ans Telefon. Ja, was mache ich jetzt? Fahre ich jetzt vorbei? Oder warte ich jetzt, dass ich sie doch noch erreiche? Und dann gucke ich aber die ganze Zeit und bin in Gedanken dann immer da und abgelenkt und mache mir ein schlechtes Gewissen. Und was ist, wenn dann tatsächlich was passiert ist und ich bin nicht hingefahren? Oder ich bin hingefahren und es ist nicht passiert. Und was
also umsonst, ja, gibt es auch.
Genau, kenne ich. So einmal für diese Menschen, dann für die pflegenden Angehörigen hatte ich ja erwähnt. Und Pflegedienste würde ich auch sehen, dass die auch mit einbezogen werden sollten oder müssen. Das wäre einfach eine schöne Sache, weil die sich dann viel besser mit den Familien auch koordinieren könnten. Also die haben dann eine Plattform, mit der sie mit allen Familien, mit denen sie zusammenarbeiten, kommunizieren können und nicht mit der einen Familie per WhatsApp und mit der anderen per Signal und die nächste per Telegram.
Verstehe, ja.
Und dann wollen wir das auch so machen, dass du aus der App heraus auch Dienstleistungen buchen kannst bei den Pflegediensten. Also das ist ja so, dass man das so macht. Und wenn man das dann über die App gleich machen kann und dann gleich drin steht, ja, heute da gewesen, alles gut, dann wäre es
perfekt. Oder was hatte ich da gelesen, noch im Einkaufsservice oder das übernimmt ja mitunter auch der Pflegedienst oder bestimmte Pflegedienstkräfte, die für einen einkaufen gehen, dass man das dann als Angehöriger oder selbst als zu pflegende Person einstellt und sagt, bitte heute oder bitte nächste Woche Termine, wie auch immer. Ne? Das wäre dann so die nächste.
Der nächste Kreis, genau. Ja. Also diese Dienstleistungsgeschichte, wie du schon sagst, Pflegebereiche oder ja, dass wir dann Edeka oder Rewe oder so mit einbeziehen, die dann eben das Essen liefern, was ich mir aus unserer App heraus sage ich so, ich möchte jetzt Kaffee kaufen und dann wird das bei Rewe in den Einkaufswagen gelegt und geliefert am nächsten Tag oder am
gleichen Tag. Das wäre der Idealfall dann
schon. Ja, genau. Ja. Wie das technisch möglich ist, weiß ich nicht, aber so stelle ich mir das vor oder so stellen wir uns das vor.
Sehr schön.
Ja.
Vielleicht nochmal so einen kleinen Schritt zurück. Wie weit seid ihr denn jetzt aktuell? Ihr habt ja, glaube ich, ja, kannst ja auch noch mal ein bisschen erzählen, mitten in der Corona-Krise gegründet, so Mitte 20.
Ja.
Ja, wie war das? Sicherlich auch nicht einfach. Man soll nicht immer in dieses Jammertal verfallen und sagen, oh, Corona hier, Corona da. Aber es war vielleicht jetzt für euch zumindest nicht der ideale Zeitraum oder vielleicht doch?
Ja, das ist idealer Zeitraum, ist auch eine gute Sache. Also für uns war das Gründen ein Mittel zum Zweck, muss man so sagen. Wir haben, ich fange mal von weiter vorne an, also wir hatten ja das Exist-Stipendium bekommen, das ging bis November 2020. Und wir hatten uns, wir haben gewonnen beim Ideenwettbewerb der Gesundheitswirtschaft und daran ist eine Förderung gekoppelt. Und um die zu bekommen, muss man gegründet sein. Also mussten wir praktisch schnell noch gründen, damit wir dann die Förderung beantragen können. Und das war dann ja nächste Woche vor einem Jahr. Ja. 29. Juli 2020 fast, haben wir gegründet.
Fast
genau.
Ein Jahr dann jetzt.
Ja, ja. Ja. Und Corona-bezogen, es hat uns von der Entwicklungsplanung her zurückgeschmissen, weil wir eigentlich vorhatten, ganz viel in Institutionen zu gehen, in ambulanten Pflegebereichen mal mitzulaufen. Das ist dann alles komplett ins Wasser gefallen. Und dann mussten wir uns ein bisschen umorientieren und haben uns eben erstmal auf das Private dann fokussiert. Okay, nähere Angehörige, die sollen jetzt erstmal den Fernfreund testen. Ja, und das Ganze rollt jetzt so langsam wieder an. Wir haben dann noch das große Glück gehabt, oder Glück, ja doch, dass uns der Bürgermeister von Bad Doberan, der Jochen Ahrens, sehr gewogen ist. Und der ist ja auch mal so sein Leben lang eigentlich Leiter von einem Pflegedienst gewesen.
Ah ja, okay.
Ist also vom Fach, findet den Fernfreund richtig toll und ist ganz begeistert, wenn er zu uns kommt und unsere kleine Mini-Werkstatt sieht, wo wir den Fernfreund zusammenbauen. Silicon Valley in Doberan hat er
das
mal geschrieben.
Das wollte ich vorhin noch fragen, jetzt sind wir ein bisschen gesprungen, aber so stelle ich mir das vor. Habt ihr da wirklich so kleine Räumlichkeiten, wo ihr dann auch so ein bisschen die beiden Jungs vielleicht auch dran rumbasteln?
Genau, ja, Kevin ist ja der Bastler. Ja. Also Matthias bastelt virtuell am Computer und Kevin hat da ja so eine Ecke. Also wir haben ein Büro, das hat einen großen Raum. Und da schließen dann, da davon abgehend sind die Büros von uns dreien. Also Matthias und Kevin teilen sich eins, weil die ganz viel auch immer zusammen sich austauschen müssen. Und ich immer sehr viel telefoniere und so weiter. Und dann ein bisschen eher abgeschottet in Anführungsstrichen. Ich mache die Gänsefüßchen, sein muss. Aber in diesem großen Vorraum, da ist so die Hälfte davon ist die Werkstatt von Kevin.
Das ist das
Ja, wo so eine Lupe, Lötkolben, 3D-Drucker. Ja, richtig.
Cool.
So wie die Erfinder-Bastler-Ecke.
Wie man sich das vorstellt. Du hast eben angesprochen, Testpersonen, also im Umfeld. Wie läuft denn das ab? Oder wie weit seid ihr jetzt aktuell? Konntet ihr da schon erste Erkenntnisse möglicherweise sammeln? Oder seid ihr da mittendrin? Und wie geht das jetzt weiter sozusagen?
Ja, wir sind mittendrin, würde ich sagen. Also wir haben die Hardware jetzt einmal in der Version fertig, in der Beta. Die Hardware ist Beta und die App muss jetzt noch App und die Algorithmenentwicklung, die muss noch zu Beta werden. Das wollen wir bis Ende August geschafft haben. Und jetzt war die Frage Tester, genau. Die Erkenntnisse, die wir gezogen haben, ist zum Beispiel das, was ich erzählt habe mit dem Bett. Also, dass die Leute jetzt nicht unbedingt immer in diesen Bettenreiter gucken und die das gar nicht interessiert, sondern die wollen tatsächlich einfach nur den letzten Status wissen. Mhm. Und Push-Nachricht wäre auch richtig toll. Das ist das, was wir jetzt gerade entwickeln.
Aber von der Anzahl der Leute, das ist jetzt so in eurem Umfeld, dann
ist
das
überschaubar
jetzt erstmal.
Ja, es sind nicht super viele. Das ist richtig. Nee, wir wollen jetzt als praktisch den größeren Kreis ziehen und dann Tester. Jetzt gerade suchen wir Tester oder liefern wir an Tester aus, die jetzt, mit denen wir nicht in irgendeiner Form, die wir gar nicht kennen vorher. Also die haben sich dann bei uns gemeldet und sind interessiert daran. Und da ist jetzt das in der Vorbereitung, dass wir die Fanfreunde dahin ausliefern können. Wir hatten noch Datenschutz, mussten wir vorher noch klären, die Datenschutzbestimmungen, dass das alles ordentlich ist. Und das ist jetzt passiert.
Okay.
Und dann kann es losgehen.
Okay. Das Know-how, wo holt ihr euch das her? Haben die Jungs das einfach alles, bringen die alles mit oder müssen die auch vielleicht in Kooperation mit der Uni Rostock oder dass man da nochmal anspricht an anderen Instituten, auch vielleicht außerhalb von Rostock oder ist das alles vorhanden?
Die wissen alles, Nee, da hast du recht. Also wir gucken schon vieles, ja, Matthias selber ist ja recht erfahren. Also wir sind ja, ihr seht uns nicht, aber wir sind jetzt alle nicht mehr super jung und frisch von der Uni, sondern so 10 Jahre weiter. Und also Matthias hat da ziemlich viel Erfahrung. Und Kevin mit der Hardware, wie gesagt, die ist ja nur durch, hat sich jetzt in die App-Entwicklung eingearbeitet. Und wir müssen auf jeden Fall für die App-Entwicklung iOS, da gehen wir dann extern, das holen wir uns dann von außen rein.
Das heißt, Android habt ihr schon mehr oder weniger?
Ja,
oder?
Ja. Ich habe eine funktionierende App auf meinem Handy, wo ich sehen kann, ob die Jungs im Büro fleißig sind.
Ja, das schauen wir uns nachher mal auf dem Foto an, liebe Hörer, dann könnt ihr das auch mal sehen, wie das ausschaut. Genau. Aber iOS ist jetzt quasi, wäre der nächste Step, das auszulagern und bauen zu lassen, wie man so sagt.
Genau, genau. Ja, und ansonsten wollen wir oder legen wir gerade die Basis dafür, Forschungs- und Entwicklungsprojekte zu starten, zum Beispiel mit dem Fraunhofer IDG hier in Rostock. Gerald Bieber zum Beispiel, der ist da mit uns sehr eng im Gespräch. Dann wollen wir, das soll mit ihm und mit Professor Schmidt von der Hochschule Neubrandenburg im Pflege, der hat so einen Pflegelehrstuhl, Leiter ist der. Und wir versuchen mit denen zusammen ein Forschungsprojekt zu starten. Und dann sind wir noch an der TU Dortmund. Da geht es dann mit denen sprechen wir, gucken wir, dass wir ein Projekt kriegen im Zusammenhang mit Wi-Fi-Sensing. Also, dass wir am Ende noch viel mehr sehen können mit noch weniger Geräten. Also, da geht es darum, dass man ich bin nicht die Technikerin bei uns, ich erkläre es jetzt mal ganz leicht.
Aber ich finde, du machst das schon sehr gut. Also ich bin schon fast raus, aber okay.
Also da geht es darum, wie Strahlung, die ausgesendet wird von Bluetooth-Geräten oder von Smart-Home-Geräten, die schicken so eine Strahlungs... wie nennt man das?
Ja, Wellen.
Wellenrauschen. Die schicken, ja genau. Und dann guckt man, wie das Ganze zurückgeworfen wird. Und daran sieht man dann, ob eine Person, wo sie sich im Raum befindet. Oder das ist die Zukunftsmusik. Wo ist man im Raum? Liegt man? Ist man gestürzt? Steht man aufrecht? Und vielleicht kann man darüber sogar Vitaldaten mit erfassen. Das ist aber noch ein bisschen
Zukunftsmusik, aber hört sich sehr weit gedacht an und da merkt man, wie viel Potenzial da auch im Prinzip noch drin steckt. Absolut, ihr seid noch relativ am Anfang. Sag mal was zum Thema Finanzierung. Du hast es angesprochen, ihr habt ein Exist Gründerstipendium bekommen, habt auch einen Ideenwettbewerb gewonnen und das sind so eure Hauptsäulen bislang gewesen. Mm-hmm. Gibt es vielleicht auch noch in MV vielleicht gewisse Förderungsmöglichkeiten für euch? Wie schwierig ist das für euch, an Kapital zu kommen?
Also es ist momentan ein bisschen schwieriger, haben wir gemerkt, weil wir ein Konsumentenprodukt sind und Konsumenten ist bei Investoren immer bisschen haarig, weil das viel Geld kostet, Marketing zu machen. Und Konsumentenprodukt heißt immer viel Marketing. Heißt
also
viel
viele Geld. Gucken immer B2B und nicht B2C, ja?
Genau, okay. Genau. Ja. Also deshalb wäre es ganz gut, wenn wir da noch Partner finden, Kooperationspartner, wo wir dann sagen können, okay, wir haben zwar den B2B-Markt, den B2C-Markt im Auge, aber das also mit den Pflegediensten und anderen weiteren sich anschließenden Dienstleistungen und ich habe jetzt gerade gesagt, ich sehe, ob meine Kollegen hier arbeiten. Man könnte auch in diesen Bereich gehen, wenn man das denn möchte. Das ist aber für uns auch nochmal eine moralische Frage. Jedenfalls gucken wir, dass wir da Kooperationsprojekte oder Pilotprojekte nochmal Also da suchen wir Partner für. Also wenn das jetzt jemand hört, meldet euch gerne.
Sehr schön, genau. Dafür sind wir ja auch bei Wellenrauschen da, um so ein bisschen, das wisst ihr alle, wir stellen immer wieder Startups hier vor, junge Unternehmen, um das auch ein Stück weit zu fördern. Und apropos Förderung, ihr habt jetzt eine Crowdfunding-Kampagne gestartet.
Ja.
Wir wollen versuchen, dass die Folge vor Ende, das wird sehr knapp, der Crowdfunding-Kampagne, die endet am 31.07., dass wir vorher die Folge hier senden und ihr vielleicht die Möglichkeit habt, den Fernfreund zu unterstützen. Erzähl mal was dazu.
Ja, genau. Also wer das jetzt hört, sofort auf www.startnext.com/fernfreund gehen und da einmal auf Fernfreund Beta kaufen drücken.
Ja.
ja, also wir haben überlegt, wie können wir denn jetzt möglichst schnell in einem großen Umfang und auch öffentlichkeitswirksam noch an Tester rankommen. Und wie können wir das vielleicht auch noch parallel dann gleich direkt finanzieren? Jetzt 100 Fernfreund Beta vorzuschießen, ist in dem Budget, was wir haben, jetzt auch nicht unbedingt drin. Und deswegen sind wir bei einer Crowdfunding-Kampagne gelandet und haben die jetzt, das läuft schon seit 3 Wochen, glaube ich, Ende Juni gestartet. Ja, und das Ziel der Kampagne ist eben, dass wir das Budget bekommen für die Herstellung von 100 Fernfreund Betas. Die zweite Stufe ist, dass wir die Verpackung, das Verpackungsmaterial
Richtig.
Und die Hülle und das Design
ja.
schöner machen können.
Ja.
Das war's. Und
genau.
dann ist der nächste Schritt die iOS-App.
Richtig. Sowas. Genau. Das wird jetzt alles Hand in Hand gehen, parallel laufen. Wie sind denn jetzt so die nächsten Steps? Also ein bisschen hast du es ja schon angedeutet, aber irgendwann wollt ihr ja auf den Markt dann auch mal
ja.
kommen. Aber das wird sicherlich auch noch ein bisschen dauern. Ich weiß es nicht.
Ja, es soll aber nicht mehr so lange dauern. Also wenn es nach uns geht und alles gleich läuft mit der Entwicklung, dann würden wir im Dezember Fernfreunde anbieten und dann könnten die unter dem Weihnachtsbaum liegen bei den Leuten. Unsere Idee. Müssen wir gucken, wie das nachher alles sich gestaltet, weil die Entwicklung gerade im Softwarebereich macht man auch öfters mal 3 Schritte vor und 2,5 wieder zurück. Es ist ein bisschen tricky, aber bis jetzt sieht noch alles gut aus.
Wie läuft denn sowas, wenn ich jetzt sowas, ich weiß nicht, ob man da schon einen Preis, müssen wir jetzt auch nicht nennen, aber kauft man sowas im Paket, also dann drei Steckdosen und die App dazu oder die App ist kostenlos, wie könnte das laufen?
Nee, wir machen die Hardware kostenlos und dann bezahlst du 1 Euro am Tag und bekommst dafür die App mit unendlich vielen Nutzern, wie du haben möchtest. Die ganze Familie, Freunde, alle können mitmachen, bekommen die App umsonst oder bekommen alles für 1 Euro am Tag.
Also theoretisch praktisch 30 Euro im Monat und dann hat man das ganze Portfolio und dann gehört die Hardware mit dazu.
Genau, sozusagen. Und die wird dann auch ausgetauscht, wenn wir jetzt, ganz komplett neu was entwickeln, dann tauschen wir das auch alles aus nachher. Das ist dann im Preis inbegriffen.
Also ein sehr komplexes Thema, aber auch eine sehr innovative Idee. Und ich denke mal, das haben wir jetzt so erklärt, dass es auch nachvollziehbar für die Hörer ist. Und dann kann der Fernfreund vielleicht eine kleine Komponente sein, um Problemlöser zu sein und eine Digitalisierung in der Pflege quasi damit ja auch einhergeht. Da gibt es ja auch noch andere Komponenten sicherlich. Zum Abschluss kannst du vielleicht noch mal sagen, wo ihr zu finden seid und wo die Leute euch finden im Netz.
Ja, da könnt ihr uns, finden auf www.fernfreund.de, ganz einfach. Von da aus könnt ihr euch auch weiter durchklicken. Wir haben einen Instagram-Kanal und einen Facebook-Kanal und einen YouTube-Kanal, auf dem mein Kollege Kevin ganz viel postet und auch gerade im Bereich Entwicklung vom Fernfreund ein bisschen mehr erzählt. Da könnt ihr dann hinter die Kulissen noch mal genauer gucken.
Alles klar, dann schaut doch mal da rein und vor allen Dingen nochmal erinnert an die Crowdfunding-Kampagne.
Richtig.
Ja,
unterstützt
uns. Ja, nur noch ein paar Tage Zeit sind, aber selbst wenn es jetzt auf diesem Wege nicht klappt, dann vielleicht auf anderem. Steffi Beckert heute im Wellenrauschen-Podcast, schön, dass du da warst.
Vielen Dank.
Es war sehr interessant und wir sind wirklich mal auch ein bisschen tiefer in die Materie eingestiegen. Über Themen, die sonst vielleicht nicht so besprochen werden. Erstmal danke, dass du da warst.
Ja, schön, dass ich hier sein durfte. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es hat auch Spaß gemacht, sich darüber auszutauschen und zu unterhalten.
Alles klar, danke.
Der Podcast mit Steffi Beckert ist auf unserer Homepage unter www.wellenrauschen-mv.de abrufbar. Wer uns auf dem Smartphone lauschen will, findet uns bei Spotify, iTunes, Deezer und Google Podcasts. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr uns auf Instagram unter wellenrauschen-mv und auf Facebook unter Agentur Wellenrauschen folgt. Wenn ihr Partner von Wellenrauschen werden wollt und beispielsweise in unseren Podcasts euer Produkt oder eure Dienstleistung bewerben wollt, dann schreibt mir einfach eine E-Mail unter info@wellenrauschen-mv.de. Und zu guter Letzt wollte ich noch einmal darauf hinweisen, dass wir Podcasts für Unternehmen, Vereine und Organisationen produzieren und Beratung sowie Workshops für den Einstieg in die Welt der Podcasts anbieten. Kommt einfach auf uns zu, schreibt mir eine E-Mail, wir würden uns über jede Anfrage freuen. Bis dahin, euer Olli Kramer.